Wie ich mit meinem komischen Charakter umgehe, das übe ich fest, jedenfalls meistens tagsüber oder manchmal gebe ich auch auf. Aber wie sieht meine Prägung aus? Wie möchte Jesus mich prägen oder wodurch? Aber ich dachte mal, wir lesen gemeinsam mal den Predigttext und proklamieren eine Verheißung aus Johannes 14, Vers 12 bis 13. Wir probieren das mal. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird größere als diese tun. Denn ich gehe zum Vater. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, auf dass der Vater verherrlicht werde im Sohn. Was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Habt ihr den Text schon mal irgendwann gelesen? Ne? Ist eine interessante Sache, ja? Also, über die Prägung. Was prägt mich wirklich? Wie kann ich Prägung mitbekommen? Ich weiß, in der Apostelgeschichte werden Diakone berufen. Und die sollten nach drei Kriterien ausgesucht werden. Sie sollten einen klaren Verstand haben, voll Weisheit, einen guten Lebenswandel und voll des Geistes. Die sollten also so eine Prägung vom Herrn Jesus haben. Und danach wurden die Leute dann ausgesucht und gesetzt. Aber die Frage, kann mich nur Bibellesen wirklich zu einem besseren Christen machen oder muss da mehr zukommen? Ich will mit uns den Text durchgehen unter diesem Gesichtspunkt. Abfärbung, Prägung durch Umgang. Zweimal führt der Herr Jesus aus: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Das ist so, wenn man bei der Kindererziehung fragt: Ich zähle jetzt bis drei. Eins, zwei und die letzte Zahl heißt, sollte man nicht machen, dein Kind sollte beim ersten Mal hören. Wenn du die eins sagst, aber es ist die Frage, wenn Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, dann heißt es wirklich genau zuhören. Das ist vielleicht ein ganz besonderer Kern, den er weitergibt. Und er sagt, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird größere tun als diese, denn ich gehe zum Vater. Wer an mich glaubt, nicht einfach nur Dinge für möglich halten, ich will es mal so sagen, das hat für mich was mit Umgang zu tun. Umgang färbt ab. Ich bin eine Menge an Veränderungsprozesse durchlaufen, nachdem ich geheiratet habe. Umgang färbt ab. Meine Frau meint zwar immer, das wäre noch zu wenig. Ich meine, dass sie müsste sich mehr, ja, wie sagen, aber Umgang färbt ab. Und das ist gut und richtig. Wenn du in ein Haus kommst, wo immer nur geflucht wird und gehst dann in die Kinderstunde mit den Kindern, dann weißt du, sie haben eine ganz bestimmte Prägung. Die werden auch fluchen und schimpfen. Hast du Kinder, wo immer viel Lobpreis und Anbetung ist, dann ist die Prägung da, die Kinder sind anders. Das kann man in der Kinderstunde heute unten, kannst du das kennenlernen, welche Prägung ist da? Was ist für ein Umgang gewesen? Der Umgang kommt als erstes. Und ich weiß eigentlich, wenn man bunte Wäsche mit weißer Wäsche zusammen in die Waschmaschine tut und schleudert, das habe ich mal gehört, dann könnte es sein, dass da ein Farbübergang da ist, weil die durch die Schleuder geschoben werden. Und ich dachte, der Umgang mit dem Herrn Jesus vielleicht im Schleudergang färbt sich am meisten ab. Es heißt ja, Not lehrt beten. Wenn bestimmte Drucksituationen kommen, dass ich dann sage, okay, jetzt weiß ich wieder, zu wem ich gehöre. Wenn bestimmte Lebensfragen kommen, dass ich dann sage, jetzt weiß ich, zu wem ich gehöre. Das färbt ab, wenn ich diesen Weg kenne. Aber auch im Guten. Ich sag mal, ich liege im Bett und habe mal keine Sorgen, sondern ich bin im Schleudergang der Danksagung. Gott hat mich reich gesegnet und so weiter. Ich werde morgens anders wach. Da kann selbst ein Horrortraum von der dicken Spinne hinter der Windschutzscheibe auf der Stadtautobahn mich nicht rausreißen. der Umgang mit dem Herrn Jesus, der sollte uns auf uns abfärben. Oft, wenn es mir mal nicht so gut geht und ich sehe dann so ein ganzes Arsenal von Spatzen in der Gegend rumfliegen. Ich meine, wenn ihr mal am Kutschi ein Steak essen geht. Für die Vegetarier gibt es da auch was, aber du kommst dahin und sitzt Open Air. Ab und zu kommt ein dicker Flieger richtig tief runter, du siehst, ob der Pilot am Handy spielt oder so. Und du bist lustig beim Essen und plötzlich stellst du fest, ein ganzes Bataillon von Spatzen umschwirrt dich. Du denkst, hoffentlich kacken sie nicht auf mein Steak. Manche sind so frech, die kommen ganz dicht an dich ran und wollen dir sogar deine Pommes klauen. Und da geht es mir manchmal so durch den Kopf und sagt, ey Paul, Gott versorgt sie alle. Sieh die Vögel an, so steht es auch geschrieben. Sie säen nicht, sie ernten nicht und doch versorgt sie der Herr. Wenn dieser Umgang mich prägt, ich glaube, da können jede Menge Sorgen kommen, ich werde in eine andere Position hineingehoben. Umgang mit dem Herrn Jesus prägt. Hast du Streit in der Familie, geht es dazu wie bei Räubers, weißt du, das hat schlechten Umgang und du wirst ganz komisch unterwegs sein. Als am Donnerstagmorgen so die Dinge durch meinen Kopf gingen, kam ich zum Vater unser. Geheiligt werde dein Name. Hatte ich vorher nie in meinem Leben drüber tief nachgedacht. Ich habe es immer nur gebetet. Und dann habe ich da gesessen und habe gedacht, ja, was heißt das eigentlich? Geheiligt werde dein Name. Habe dann versucht, am Donnerstag so eine kleine Erklärung zusammenzubasteln, war aber nicht damit zufrieden. Das bewegt mich bis auf heute. Aber ich glaube, geheiligt werde dein Name heißt, ich möchte ganz dichten Umgang mit mir haben, dass wenn Leute mich sehen, sie ein Abziehbild der Güte und der Freundlichkeit Gottes entdecken. Weil dadurch wird sein Name geehrt. Wir sind Spiegelbilder. Und deswegen ist die Frage, suche ich noch die Ehre Gottes? Das Erste, wie ich mich prägen lassen kann, ist, dass ich Umgang mit dem lebendigen Gott pflege. Und das führt mich auch zum zweiten Teil. Abfärbung, Prägung durch Gebet. Der Vers ging ja weiter. Und was ihr bittend werdet, in meinem Namen, das will ich tun, auf dass der Vater verherrlicht werde im Sohn. Da haben wir das Verherrliche wieder. Was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Zweimal sagt der Herr, wahrlich, wahrlich, und zweimal sagt er, um was ihr bittet, das will ich tun. Wahrscheinlich, weil man das beim ersten Mal sagt, ich kann nicht gar nicht glauben, so wie ich bin. Beim zweiten Mal muss ich vielleicht nochmal ganz neu hinhören. Beim Nachdenken für die Predigtvorbereitung ist mir zum ersten Mal aufgefallen, dass das zweimal wiederholt wird. Was ihr bitten werdet, werde ich tun. Nur, habe ich gedacht, je nachdem, wie gebetet wird, kann ich dir sagen, ob du Muslime bist, Gebetsteppich Richtung Mekka, ob du Hindu bist, ob du in der orthodoxen Kirche unterwegs bist, ob du katholisch bist, ob du Pfingstler bist oder ob du Evangelikaler bist. In tiefer evangelikaler Gebetsgemeinschaft muss jedes gemeinschaftliche Gebet eben mit Amen abgeschlossen werden. Bei den Pfingstlern, die gehen kontinuierlich in den nächsten Satz über. Die sind hoffentlich ein bisschen überschwänglicher, die anderen sind mehr nüchtern. In der katholischen und orthodoxen Kirche musst du dich irgendwo bekreuzigen. Wie sieht es aus, wenn ich wirklich bete? Welche Färbung habe ich? Religion, die abfärbt, ist noch keine lebendige Beziehung zu Gott. Es muss doch einen Unterschied geben, ob ich den Gott kenne, mit dem ich rede, oder ob ich nur religiös bin. Es muss doch einen Unterschied machen, ob ich eine Herzensbeziehung habe oder nicht. Ich habe noch mal einen Text, der mir sehr wertvoll geworden ist, rausgesucht, wo der Paulus bittet. Und wenn ich den jetzt lese, schaut mal hin, wie viel Herzblut dabei weitergegeben wird. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, vor dem Abba, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden seinen Namen hat, dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Und ihr seid in der Liebe eingewurzelt und gegründet, damit ihr mit allen Heiligen begreifen könnt, welches die Breite und die Länge und die Tiefe und die Höhe ist. Auch die Liebe Christi erkennt, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet, bis ihr die ganze Fülle Gottes erlangt habt. Dem aber, der überschwänglich tun kann, über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde, in der Begegnungskirche und in Christus Jesus durch alle Geschlechter von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dieses Gebet drückt eine Herzensbeziehung aus. Dass ich mit euch über Gebet reden muss, ist eigentlich gar kein Thema. Weiß jeder Fromme, jeder ist damit gut unterwegs. Aber die Frage ist, welche Prägung hat dein Gebet? Unser Vater im Himmel, Abba, Vater. Die Ehre gebührt dir. Geheiligt werde dein Name. Komme ich zu ihm als zu einem guten Vater, aber auch mit dem ganzen Respekt als zu dem, der Himmel und Erde gemacht hat. Wie sieht dein Gebetsleben aus? Nee, ich will sagen, Paul, wie sieht dein Gebetsleben aus? Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht die Religion wird dich prägen, sondern dein Gebetsleben wird dich prägen. In der DDR und ich glaube auch heute noch hatte man Vitamin B, Beziehungen, die einen direkten Zugang hervorbrachten. Nutze ich dieses Vitamin B und komme in seinem Namen? Ich möchte uns Mut machen, hier neu drüber nachzudenken, was es wirklich bedeutet, vertrauensvoll mit ihm umzugehen, sich abfärben, sich prägen zu lassen. Abfärbung im Gebet, ein Weg zum Frieden. Ich möchte noch eins drauflegen. Wenn du im Gebet unterwegs bist, ist das keine Tätigkeit, die angeboren ist. Gebet ist immer ein Stückchen gegen unseren eigenen Stolz, der eigenen Machbarkeit. In Philipper 4, Vers 6 bis 7 steht, seid um nichts besorgt. Na danke. Das stand jetzt nicht da, war meine Anmerkung. Sondern in allem soll durch Gebet und Flehen mit Danksagung euer Anliegen vor Gott kund werden. Und jetzt guckt's. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Und dann frage ich mich manchmal, wenn ich durch den Tag hetze, wenn ich wieder meine Sachen zu Hause vergessen habe, schon in der BK hier auftauche, weil mein Kopf so voll ist mit den Sorgen, was ich alles erledigen muss, weil alles gemacht werden muss, wo ich dann denke, was treibt mich alles um, wo ist der Friede? Und dann stelle ich fest, ich habe noch nicht die Prägung, die sich Jesus eigentlich vorstellt. Mitten im Sturm, mitten auf dem See. Die Jünger hatten gerade die Brotvermehrung miterlebt, das Riesenwunder, 5000 Leute werden satt mit ein paar Fischen und ein paar Broten und es blieb noch ganz viel übrig. Dann kommt der Sturm und was war? Sie hatten keinen Frieden mehr, die denken, sie saufen ab. Gott schläft. Ich glaube, wir brauchen das wieder, dass wir im Gebet so geprägt werden, dass der Friede Jesu Christi auf uns kommt. Und unsere Herzen und unsere Gedanken bewahren in Christus Jesus. Bill Heibels hat einen starken Satz formuliert. Die größte Erfüllung in meinem Gebetsleben fand ich nicht in der großen Zahl von übernatürlichen Gebetserhörungen, sondern darin, dass sich die Qualität meiner Beziehung zu Gott veränderte. Starker Satz, nicht? Was könnte passieren, wenn wenn meine Beziehung zu Gott auf der Abba-Ebene wachsen würde, wenn Sorgen, wenn Probleme, wenn Lebensfragen kommen, wenn sich Veränderungen ergeben. Wie stehe ich da? Bin ich geprägt durch eine Begegnung, dass er in Kontrolle ist? Abfärben durch Berge versetzen, habe ich gedacht. Ich bleibe noch mal bei dem Ding, wir werden beten und er wird große Dinge tun. Wir werden beten, betet. So war es ja beschrieben in dem Text, den ich als Basis genommen habe. Aber ich nehme noch eine andere Aufforderung zum Gebet, und zwar aus Matthäus 21, 21 bis 22. Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, so werdet ihr solches nicht allein mit dem Feigenbaum tun, die Geschichte vorher kennen wir, sondern wenn ihr zu diesem Berg sagt, hebe dich und wirf dich ins Meer, so wird's geschehen und alles, was ihr bittet im Gebet, so ihr es glaubt, werdet ihr empfangen. Jetzt schau mal deinen Berg in deinem Leben an. Falsch. Wir sollten uns nicht auf den Berg konzentrieren, sondern auf die Größe und auf die Güte Gottes. Und dann bin ich mittendrin in meiner menschlichen Gefangenheit, so wie ich geprägt bin in unserer Gesellschaft. Du musst die Sorgen richtig bearbeiten und hoffentlich hast du die richtige Lösung und hoffentlich wird alles gut, hoffentlich geht dieses oder jenes. Ich schaue immer den Berg an. Und ich schaue wenig die Größe Gottes an, der alles möglich machen kann und der mir dann vielleicht die Autorität gibt, zu sagen zu dem Berg, sprich, und der Berg wird sich bewegen. Aber wenn ich immer den Berg ansehe, dann sehe ich den Watzmann, den zweitgrößten Berg von Deutschland, nicht? Zweiter, weiß ich jetzt nicht, ich will jetzt keine Zahlen nennen, sonst denkt ihr, in Heimatkunde hat er immer geschlafen. Aber ich weiß zumindest, dass er der zweithöchste Berg ist, nicht? Ich fand den Namen immer genial, deswegen habe ich mir gemerkt. Ich sehe den Watzmann an, ein Riesenproblem. Ich lese die Schriftstelle und sage, hebe dich hinweg. Und dann denke ich, naja, so ein kleiner Kiesel fällt oben runter, war so ein Steinschlag. Aber ich möchte nochmal, schau dir, nee, sollst du nicht. Denk nochmal das Problem, das du in den letzten Wochen bearbeitet hast, drauf und runter. Und dann schaust du mal nicht auf das Problem, sondern schaust auf die Möglichkeit Gottes. Damit fängt es an. Jesus gibt das Beispiel wie mit dem Feigenbaum. Und dann geht er weiter und sagt, nicht so sehr auf den Berg fokussieren, sondern auf seine Größe, damit du umgeprägt wirst. Gott kann. Ich gebe zu, hier bin ich noch fehlgeprägt. Aber in der Vorbereitung zu dieser Predigt habe ich gesagt, ich will anders werden. Es gibt ja die Geschichte, wo 5 Frösche auf einem Stein sitzen und unten in den schönen klaren See hineinschauen. Und da beschließen 3 von den Fröschen, wir springen ins Wasser. Nach 5 Minuten, das ist die Quizfrage, wie viele Frösche sitzen noch auf dem Stein? 5. Weil sie beschlossen haben, aber nicht tun. Ich dachte, das ist wie im Gemeindeleben, das ist wie in der Politik. Das ist wie, wenn ich aus dem Gottesdienst komme und nehme mir wirklich vor, ich will es tun, ich bleibe auf dem Stein sitzen, anstatt zu springen. Ich mache einen Beschluss, ich schreibe ihn vielleicht runter und springe nicht. Und dann wundere ich mich, dass ich religiös geprägt bin. Dass mir jemand sagt, Paul, du betest zu wenig. Ja, sei stimmt, musst du mir nicht noch sagen. Ja? Dann schaue ich den Berg an und sage, wie soll ich das alles bewältigen, wenn? Und dann sagst du mir eine Geschichte, ja, da war der Gottesheld, der hat dann viel gebetet und dann haben sich 50% seiner Arbeiten von alleine bewegt. Ich sage, den Berg habe ich noch nicht bewegen können. Und dann stehe ich da. Und ich merke meine Prägung. Mit jedem Satz der Verteidigung, die ich dann hervorbringe, drücke ich nur meinen Unglauben der Prägung aus. Ich glaube nicht mehr, dass Gott wirklich Dinge verändern kann. Bist du mit mir im Boot oder bin ich nur so komisch? Ich möchte wieder lernen, dass Berge sich versetzen, indem ich lerne, nicht den Berg zu betrachten, sondern die Größe Gottes, bei dem alle Dinge möglich sind. Kleiner Einschub. Manche sagen, ich bitte jetzt schon so lange und es passiert nichts. Sag mir, warum ist das so? Es gibt so drei Theorien. Erster Punkt, die Bitte ist falsch. Also wenn jemand das von Gott hört und möchte einen Lottogewinn haben und er soll dafür beten, dann bete dafür. Aber in der Regel, sage ich mal, ist das nicht ein Gebetsanliegen, das der Herr erhört. Die Bitte ist falsch. Das Zweite, wenn der Zeitpunkt falsch ist und Gott sagt, später. Das kann passieren. Das kann passieren. Manche spüren eine Berufung, Pastor zu werden. Und ich bin ein großer Freund davon zu sagen, die Berufung soll bestehen. Aber, sage ich, frag bitte Gott, wann es losgehen soll. Vielleicht, und das meine ich, in den meisten Fällen wäre das, glaube ich, gut, mach eine Lehre, mach eine Ausbildung und lern mal erst mit deinen Händen was anderes zu tun, damit du die Leute verstehst, die kräftig gearbeitet haben und dann müde sonntags im Gottesdienst sitzen und nichts aufnehmen können. Also es ist einfacher, ich sag mal, wenn du in einem Stahlwerk arbeitest und der Meister schmeißt einen Amboss hinter dir her, weil du einen dummen Spruch gemacht hast oder den Besen nicht gerade halten konntest, als wenn du als Pastor einen Amboss von einem Gemeindemitglied ins Kreuz geworfen kriegst, weil du dich nicht schnell genug bewegst oder nicht früh genug aus dem Bett kommst. Ich glaube, manchmal muss Gott sagen, später. Und du betest, Herr, komm, mach doch mal, er sagt später. Könnte sein, weswegen ihr nicht hört. Das ist wie bei der Kindererziehung, ich will ein Eis, später, sagt die Mutter, nach dem Essen. Ich will aber jetzt eins, später, sagt die Mutter. Das Gebet wird nicht erhört. Meistens. Das Zweite ist, dass Gott dir vielleicht sagt, wenn du selbst falsch liegst, sagt Gott vielleicht, wachse. Ich kann ja falsch liegen mit dem, wo ich unterwegs bin. Ich möchte gerne Autorennfahrer werden. Und der Herr sagt, du liegst falsch. Du sollst Fahrradfahrer werden. Und ich ärgere mich stunden- oder monatelang über ihn, dass ich den Wunsch nicht erfüllt kriege. Und er sagt, siehste, jetzt wächst du mal ganz langsam und lernst Gehorsam und Demut. Will ich aber nicht. Wie sehr bin ich geprägt? Ich will eine schnelle Sache haben. Aber wenn der Zeitpunkt stimmt, wenn die Bitte richtig ist, wenn du geprägt bist durch ihn, dann wird Gott antworten und sagen, in Ordnung, machen wir. Und ich glaube, hier müssen wir wieder neu lernen, richtig zu beten, richtig zu hören und die Schritte zu gehen. Und letztes habe ich noch. Na, schaffen wir noch. Abfärbung durch Lobpreis und Anbetung. Eigentlich müsste ich dazu ja gar nichts sagen. Aber ich möchte zurückkommen zu dem Vers, den ich gelesen hatte am Anfang. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Nicht in dem Namen von Paul, sondern direkt zu ihm. Gott sucht Anbeter. Engel können das eigentlich viel besser. Die sind aber auch angestellt vielleicht. Ich darf freiwillig kommen und ihn ehren. In der Anbetung verändert werden zu Gott. Beim Spring Festival gibt es immer morgens eine Morgenandacht und eine Andacht hat immer den Titel Das Wort, das mich prägte. Damit ist ein Bibelvers gemeint oder eine längere Schriftstelle. Und dann wird immer einer der Redner, wird dann morgens dahingestellt und der soll ganz persönlich von Herz zu Herz reden, das Wort, was ihn prägte. So, jetzt kriegte ich das Mail und sage, Paul, du bist an dem und dem Tag eingeteilt. Du sollst eine Viertelstunde, 20 Minuten reden über das Wort, das dich prägte und warum. Frage an die verehrten Zuhörer der Gemeinde hier. Über welchen Bibelvers würdest du dann reden? Welcher Vers hat dich wirklich geprägt? Welcher Vers hat wirklich was in deinem Leben massiv ausgelöst? Jetzt wollt ihr natürlich wissen, über was ich gepredigt habe. Hättet ihr euch beim Spring Festival anmelden müssen. Versteht ihr? Es war der Vers über Lobpreis und Anbetung. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Vor langen Jahren hatten zwei junge Männer damals am Südstern zu einem Lied, das bei mir ganz tiefe Spuren hinterlassen hat, einen Anbetungstanz aufgeführt. Ist ja ungewöhnlich, wenn zwei junge Männer sowas machen. Ja? Coming to his presence heißt das Lied. Und während dem Lied kamen sie nach vorne und beugten sich vor dem Kreuz nieder und öffneten ihre Hände. Ich sehe dieses Bild immer noch vor mir, weil ich dachte, diese Prägung brauchen wir wieder. Dass wir nicht nur zu dem Abba-Vater kommen, sondern zu dem großen Gott, zu dem wir uns beugen dürfen, beugen uns nieder und sagen, ich komme in seine Gegenwart und lege mein Leben nieder, du bist mir alles wert. Wer in dieser Prägung lebt, ihr Lieben, der kann Streit ertragen, der kann Ungerechtigkeiten ertragen, der hat kein Problem damit, dass die Dinge anders laufen, wie er denkt, aber alle, die meinen, sie müssten die Dinge durchkämpfen, wie sie meinen, was richtig wäre, sie werden nicht in der Anbetung bestehen können, weil er hat Recht, nicht ich. Bei der Anbetung lege ich alles nieder, was mein Leben ausmacht. Bei der Anbetung lege ich alles nieder, was ich meine, was richtig wäre. In der Anbetung lege ich alles nieder. Und eigentlich heißt Anbetung, sich vor Gott einfach niederwerfen. Manches, denke ich mir, könnte man noch mal von der katholischen Kirche lernen. Jedenfalls war es früher so wie heute, weiß ich nicht mehr, wenn jemand zum Priester geweiht wurde, Martin Luther zum Beispiel, musste er sich vor das Kreuz niederlegen. Ich glaube sogar eine ganze Nacht lang. Wenn wir es nicht schaffen, uns selbst in der Anbetung niederzulegen, wir werden keine Christusähnliche Prägung bekommen. Coming to his presence. Suchen wir seine Ehre. Damit geht alles weiter. Ich höre mich das sagen und sage, hey Paul, das weiß ich alles. Aber ich bin noch anders geprägt. Aber ich möchte einer der Frösche sein, der ins Wasser springt. Ich möchte mich entscheiden und sagen, ich brauche eine Christusprägung mehr denn je. Dass Menschen mich sehen, sie etwas von der Güte Gottes erfahren. Wenn Menschen mit mir umgehen, dass sie seine Barmherzigkeit erleben. Dass ich nicht Christ heiße oder in meinem Ausweis vielleicht stehen habe, Christ habe ich nicht. Ne, stimmt ja gar nicht. Wird bei uns ja nicht reingetragen. Sondern, dass ich es bin. Lobpreis und Anbetung prägt. Alle Ehre ihm. Und ich glaube, wir brauchen eine Zeit, wo wir wieder ganz neu lernen zu beten. Dass wir Christus ähnlicher werden. Und dann werden Gebetserhörungen kommen, fast in einem Automatismus, sage ich mal. Weil wir dann in seinem Willen beten, in seiner Leidenschaft unterwegs sind. So beten, dass er Ehre bekommt. Ich möchte uns herausrufen, dass wir wieder lernen zu beten. Vor längerer Zeit haben wir den Gebetsraum oben eingerichtet. Er wird zaghaft genutzt. Ich muss auch sagen, ich finde fantastisch, wie der eingerichtet ist und was da gemacht wird, aber ich bin halt Ingenieur. Ich kann mit einer Kerze und mit einem Wandspruch eigentlich überhaupt nichts anfangen. Ich brauche die Hardware. Mir reicht es, wenn ich die Augen zumache und sage, Herr Jesus, hier bin ich. Da kann ich mir eine Kerze vorstellen, wenn ich sie brauche. Aber es gibt andere, die brauchen diese Atmosphäre, die brauchen diese Anregung. Und wenn du so jemand bist, dann mache ich dir Mut. Ich möchte Mut machen, dass wann immer ihr unter der Woche und jemand ist im Büro da, hier in die Kirche kommen wollt und wollt beten, macht es. Mich hat es so bewegt, als Birol kam diese Woche und sagte, ich kann momentan in der neuen Wohnung noch nicht Gitarre spielen, ich weiß nicht, wie die Nachbarn darauf reagieren, darf ich einen Abend um 19 Uhr in die Kirche kommen und beten? Ich sage, nö. Was werden die Nachbarn denken, wenn um 19 Uhr hier drin gebetet wird? Quatsch. Und dann sehe ich ihn um 19 Uhr, sehe ich ihn mit seiner Frau hier reingehen in die Kirche. Und ich dachte, Paul, was bist du doof, jetzt bist du so müde, aber du musst jetzt nach Hause. Ich frage mich, wo ist unsere Prägung? Sind wir geprägt nur durch die Standardgebetszeiten dienstags abends mehr? Die Älteren unter uns, einmal der Gebetskreis für Israel und dann die wenigen, die zum Frühgebet um 6 Uhr kommen, das schaffe ich nie. Ich würde eher zu einem Mitternachtsgebet kommen, da bin ich wieder fit. Wir müssen das nicht anordnen, ihr Lieben. Wir müssen diese Leidenschaft wieder freisetzen. Nicht damit wir meinen, wir könnten Berge versetzen, indem wir auf die Berge schauen, sondern wir müssen dabei auf den Herrn schauen, dass er uns verändert, dass wir seine Prägung bekommen. Da liegt das Geheimnis der Gebetszeit mit. Wenn du es nicht schaffst, hier in die Kirche zu kommen, dann guck doch, dass du irgendjemanden findest, mit dem du betest, wenn das eingeschlafen ist. Aber wenn wir das nicht schaffen, ihr Lieben, dann sind wir irgendwann religiös geprägt. Dann wird man sagen, die sind Begegnungskirchen geprägt. So ist man halt in der Begegnungskirche. Ehrlich, das kannst du knicken. In 5 Jahren sieht die Begegnungskirche vielleicht ganz anders aus. Ich möchte, dass du Jesus geprägt bist. Und das geht nur, indem du Beziehung pflegst. Und Beziehung, ohne dass man miteinander redet, kannst du knicken. Dann kannst du auch zum Hinduismus gehen, dann kannst du dir deinen Gott nach Hause suchen. Gehst an der Batterie vorbei, welcher dir am besten gefällt. Aber ich habe einen Abba-Vater, der seine Hände ausstreckt und sagt, hier bin ich. Welche Prägung hast du? Bist du christlich geprägt oder Christus geprägt? Welche Seite der Münze schaust du dir an? Sitzen 5 Frösche auf dem Stein und schauen ins Wasser. 3 überlegen, ob sie springen. Wie viele sitzen in 5 Minuten noch da? Alle 5, weil sie haben einen Beschluss gefasst und tun es nicht. Wenn du geprägt werden willst, musst du einen Beschluss fassen und musst ins Wasser springen. Sonst geht's. Mach dir noch Mut, der Herr schenkt Wollen und Vollbringen. Und er ist in den Schwachen mächtig. Und er ist nicht jemand, der die Versagensdinge entsprechend dir immer wieder vorhält. Sondern du darfst zu ihm kommen und darfst schmecken und sehen, wie freundlich er ist. Denn in der Nacht, wo der Herr Jesus verraten war, nahm er das Brot, segnete es und sagte, das ist mein Leib, der für dich gegeben wird. So sehr hat Gott mich geliebt. Dass er sagt, dich will ich prägen. Vielleicht geht es bei dir auch durch Zerbruch, weil dein Charakter so stark ist, weil du so ein Egoist bist, weil deine alte Prägung so katastrophal ist, wie bei Räubers. Jesus in der Nacht nahm das Brot und sagt, das tue ich für dich. Und danach mal nahm er den Kelch, segnete ihn und sagt, ich mache einen Bund mit dir, Paul. Ein Bund mit einem Versager, mit einem Frosch, der immer sagt, ich will springen und doch nicht springt. Er macht einen Bund mit mir und ermutigt mich. Und ich verkündige damit, wie es in der Schrift steht, den Tod und die Auferstehung des Herrn, bis dass er kommt. So würde ich uns gerne ermutigen, heute zu kommen. Wenn du so geprägt bist, dass du, so wie ich, immer die Berge ansiehst und nicht die Möglichkeit Gottes. Willkommen im Club, dann komm und sag, ich möchte lernen, die Größe Gottes anzusehen. Wenn du geprägt bist und sagst, ah, Lobpreis und Anbetung sind Absingen von Chorusen, wenn du wieder ganz neu in die Anbetung hineinkommen willst, dann sag ihm das und bitte ihn, dass er dir einen Weg zeigt. Wenn du derjenige bist, der zweimal hören muss, was ihr in meinem Namen bitten werdet, werde ich tun. Wenn du den Glauben daran schon aufgegeben hast, dann fang neu an. Sag, ich möchte es wirklich tun in deinem Namen, damit du geehrt wirst. Sei kein Frosch, der nicht springt. So, wenn du jetzt kommst zum Abendmahl, dann lade ich dich ein, dass du kommst und mit uns zusammen eine Entscheidung triffst, weil er ist ja da. Jürgen, ich möchte dich bitten, kommst du nochmal mit zum Abendmahl? Kommst du mit? Nimm deine Nachbarin direkt mit, kommt er zu zweit. Würdest du mitkommen und würdest du mit austeilen? Was ihr bittet in meinem Namen, das will ich tun, sagt der Herr. So spring rein. Spring rein. Auf dass der Vater verherrlicht werde im Sohn.